Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wie der Titel schon verrät, möchte ich dir wieder Denkanstöße geben und dich dazu ermutigen, deine aktuelle Rolle und Situation im Unternehmen bewusster zu betrachten und zu hinterfragen. In unserer Podcast-Reihe Business Snack High Performance Talks spreche ich mit HR-Verantwortlichen, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Vorständinnen und Vorständen, die sich tagtäglich an der spannenden Schnittstelle zwischen Menschen, Organisation und wirtschaftlichem Erfolg bewegen. Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie sich High Performance im Unternehmensalltag auf eine nachhaltige, menschliche und zugleich messbare Weise umsetzen lässt. Unsere Gäste teilen dabei ihre Erfahrungen, berichten von konkreten Herausforderungen und zeigen auf, welche erfolgreichen Strategien sich in der Praxis bewährt haben. Heute freue ich mich sehr, Günter Weißenberger bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Günter Weißenberger ist Geschäftsführer von Rubblemaster, einem international erfolgreichen Unternehmen mit Sitz in Linz, das mobile Brecher- und Siebanlagen entwickelt, produziert und mit einer Exportquote von mehr als 95% weltweit vertreibt. Mit der Gründung von Rubblemaster im Jahr 1991 durch Gerald Hanisch wurde ein gänzlich neues Segment des One-Site-Recyclings, des Recyclings vor Ort auf der Baustelle geschaffen. Rubblemaster ist einer der Innovationsführer in der Aufbereitungstechnologie mit Kunden in über 110 Ländern und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Kundenorientierung. Was Günter Weißenberger auszeichnet, ist sein konsequentes Streben nach Weiterentwicklung sowohl im technologischen Bereich als auch in der Unternehmenskultur. Daher verwundert es nicht, dass unter seiner Führung ein starker Fokus auf eine moderne, werteorientierte Führungskultur gelegt wird. Bei Rubblemaster wird High Performance nicht als kurzfristiger Erfolg gedacht, sondern als langfristige Verbindung von wirtschaftlicher Effizienz, Mitarbeiterzufriedenheit und unternehmerischer Verantwortung. Günther bringt nicht nur langjährige Erfahrung aus der Industrie mit, sondern auch die Überzeugung, dass Menschen der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg sind, gerade in einem technisch geprägten Umfeld. Herzlich willkommen, lieber Günther.
Guten Morgen, Anke. Danke für die Einladung und ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer aus Linz. Es freut mich, dass ich hier vielleicht einige Gedanken oder wie ich Dinge sehe und einschätze und Erfahrungen gemacht habe, Ihnen mitteilen darf.
Super. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lang. Ja, also ich bin jetzt 20 Jahre Unternehmerin und vor 15 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ich habe auch eine Zeit lang euch begleiten dürfen in der Beratung, gerade auch mit Gerald noch. Und es hat immer wahnsinnigen Spaß gemacht, weil ich selten so ein innovatives Unternehmen kennengelernt habe. Ja, auch mit euren Hochs und Tiefs. Aber wer Gelegenheit hat, Produktion und sich anzuschauen, also muss ich ehrlich sagen, ein sehr, sehr innovatives Unternehmen. Gleichzeitig war sie auch immer für mich so ein Vorreiter, weil ich habe sehr viel Einblick gehabt in Organisationen, so ein Vorreiter in manchen Themen, die für andere Unternehmen einfach immer wieder Thema ist. Ja. 9-11 war es ja auch mit euren Maschinen vertreten, was viele nicht wissen, dass eure Baubrecher dort gestanden sind und ihr weltweit eure Baubrecher stehen habt und das aus Linz heraus.
Ja, die Internationalität ist etwas Herausforderndes, aber auch Schönes, ja. Und man musste schon wollen. Ja. Und Gerald Hanisch hat es ja wirklich vorgelebt und die Internationalität ist jetzt auch seines, genauso wie der Vertrieb seines Produktes, seiner Erfindung.
Ja. Ja gut, wir gehen wie bei jedem Podcast in dieser Serie so vor, dass wir immer die gleichen Fragen stellen. Warum? Weil wir natürlich auch aufzeigen möchten, dass es unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Weil die unterschiedlichen Perspektiven bringen uns im Alltag einfach auch weiter und bringen uns Sichtweisen, die wir vielleicht so noch nicht gedacht haben. Und darum machen wir das auch, die Serie, oder mache ich, weil mir das ein Anliegen ist, gerade zu dem Thema High Performance Culture, mehrere Punkte zu sehen. Was bedeutet für dich konkret High Performance Culture? Wie definierst du den Begriff und welche Rolle müssen aus deiner Sicht Führungskräfte in einer High Performance Culture einnehmen?
Naja, alleine das Wort oder der Begriff der High Performance Culture beinhaltet ja schon sehr viel. Einerseits die Kultur, ist vielleicht für manche ein Reizwort, ja, aber auch notwendig, ja, auch die Unternehmenskultur, also es ist hier zusammengefasst. Aber auch High Performance ist für manche fast schon ein Schimpfwort. Ja. Und übersehen aber, dass es notwendig ist, ja, dass man die Kräfte des Unternehmens bündelt. Und hier, ich sehe das dann so als quasi als eine Anleitung, dass man keine wesentlichen Punkte übersieht. Es ist nicht, kann nicht für alles, für jedes Unternehmen und für jeden gleich sein. Aber für mich ist das so eine Anleitung, okay, hier ist es, das muss ich mich vertieft beschäftigen damit, damit der nachhaltige Erfolg entstehen kann, mhm, ja, und bleiben wird, hoffentlich.
Und welche Rolle ist für dich die Führungskraft in einer High-Performance-Culture?
Naja, die Rolle der Führungskraft hat sich ja in den letzten Jahren sehr verändert. Mhm. Ja, vom, sage ich mal, Anschaffer über Vorgesetzten, ja, und so weiter, hat sich für mich die Rolle der Führungskraft zu einer begleiteten Rolle entwickelt. Er muss die Leute erstens einmal verstehen, alleine das Thema der Gender-Problematik, ja, es sind immer alle gleich, es hat jeder andere Anforderungen, ja. Mhm. Und das meine ich mit Begleitung, ich muss das verstehen, muss das hier einbringen und die Leute auch unterschiedlich führen.
Mhm. Ja. Welche Unternehmenswerte siehst du als entscheidend für eine High-Performance-Culture, gerade bei euch auch?
Ja, es ist sicherlich mal die Wertschätzung. Ja. Die Wertschätzung, die Offenheit, dann das unternehmerische Denken, was ein wesentlicher Teil ist. Aber, das darf man nicht vergessen, auch die Leidenschaft und der Fortschritt. Es sind so diese wesentlichen Themen, wir haben die auch zusammengefasst in unseren Unternehmenswerten. Wenn du dich erinnerst, wir haben eben vor 15 mhm. Jahren die Werte schon mal definiert und haben festgestellt, es hat sich nichts geändert. Ja. Wir müssen es nur moderner formulieren. Mhm. Und so haben wir jetzt den nächsten Schritt gemacht und das nur mal aufbereitet. Und das ist also hier zusammengefasst, sind das also unsere Unternehmenswerte, auf die wir schauen und die auch akzeptiert werden müssen. Mhm. Ich habe gerade in den letzten Jahren, und da kommen wir vielleicht später dazu, erlebt, wie fachlich gute Leute an der Unternehmenskultur scheitern. Mhm. Ja. Und das ist halt auch eine Erfahrung und zeigt, wie wichtig der Auswahlprozess ist, ja, und wie wichtig eine Unternehmenskultur ist, Unternehmenswerte sind, die dann in der High-Performance-Culture einfach auch abgebildet sein müssen.
Aber lass uns gleich draufbleiben. Ja, wie hat sich das gezeigt bei euch, wenn du sagst, die haben nicht zur Kultur gepasst oder aber fachlich waren sie top?
Ich bringe immer diesen Satz, weil das beschreibt es am besten. Ja. Wie mich dann also von einer Führungskraft verabschiedet habe, hat der Mitarbeiter gesagt, weißt du, hat er gesagt, fachlich war der top. Du darfst nur nicht auf Menschen loslassen.
Okay, sagt alles aus.
Sagt alles,
ja. Ja, das ist, es reicht halt eben nicht mehr, nur top zu sein. Ich glaube, dass das früher auch nicht gereicht hat, dass es immer schon Thema war, passt jemand zur Kultur? Wir haben halt nur weniger darüber gesprochen und manchmal hat man es ja doch dann fachlich bevorzugt und gesagt, okay, das andere werden wir schon irgendwie richten oder machen Beipässe.
Aber da komme ich wieder auf die Mitarbeiter zu, diese sogenannten Babyboomer, zu denen ich gehöre. Die haben das akzeptiert, akzeptieren mhm. müssen. Mhm. Die heutigen Jungen lassen sich das nicht mehr gefallen.
Genau.
Haben auch recht.
Ja, das ist ja dieser Paradigmenwechsel, den wir sehen in Organisationen, dass die alten Führungstools, wie du sagst eben, ja, nicht mehr funktionieren, ja, auch gewisse Meetingskultur nicht mehr funktioniert, weil die Jungen 21. Jahrhundert, aber auch die Älteren sagen, wir haben uns verändert, das mhm. Leben hat sich verändert, wir mhm. brauchen etwas anderes. Und diese Unternehmen da in diesem Paradigmenwechsel drinnen stehen, ja, in der Mitte und sagen, oh, das Alte funktioniert nicht mehr, das Neue auch noch nicht. Also so ein bisschen ratlos, ja, darum machen wir das auch. Ich habe mit meinem Team durch unsere täglichen Beratungsarbeit mit Unternehmen die 8 Säulen der High-Performance-Culture gefiltert. Da gibt es übrigens das Buch seit Mai auch dazu, wo es wirklich um diese Menschlichkeit geht, wo es um diese Kultur geht, dieses Miteinander geht, das eben diesen Paradigmenwechsel ermöglichen soll, dass man im 21. Jahrhundert landet als Organisation. An diesen Säulen orientiert sich ein bisschen diese Befragung auch, ja, eben ähnliche Fragen mit unterschiedlichen Personen, mit ein bisschen eben anderen Themen auch noch. Und damit ihr euch als Zuhörer oder Zuhörerin mehr Details rausfiltern könnt und natürlich auch Interesse habt, mehrere Podcasts von uns zu hören, damit ihr unterschiedliche Perspektiven kriegt. Ich fange mit der ersten Säule an, lieber Günther, Ergebnisorientierung. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit?
Der Business Snack aus der Praxis.
Alleine die Ergebnisklarheit ist nicht mehr ausreichend. Mhm. Ja. Weil wenn ein Ergebnis doch klar ist, ja, es gibt gewisse Regeln am Weg dorthin. Und wenn ich dann das beschreibe, dem Mitarbeiter sage, was ich will, vor allem aber auch, warum ich das will, ja, oder warum das Unternehmen das braucht, dann erweitert sich das. Ich nenne das immer, die Mitarbeiter müssen wissen, wohin die Reise geht. Mhm. Ein Ziel kann ein Zwischenziel sein, ja, oder Ergebnis, ein Zwischenergebnis irgendwo. Das heißt aber noch nicht, dass er das Ganze verstanden hat. Und diese Gesamtheit, ja, diesen Sinn seines Arbeitens, dass er den erkennt, ja, dann tut er sich auch leichter, das Ziel zu erreichen. Mhm. Da ist aber wieder jeder unterschiedlich. Ja. Es ist wichtig, dass man dem Mitarbeiter sagt, wo die Reise hingeht. Sag mir, was du willst, ja, wann du es willst, gib mir, was ich brauche und du bekommst, was du willst. Mhm. Anders funktioniert es nicht. Mhm. Und dazwischen muss ich ihn in Ruhe lassen.
Geduldig sein.
Ja, genau.
Ich habe letztes Mal gesagt, woran ich manchmal scheitere, ist, dass ich nicht ausgiebig geduldig bin.
Ja. Wir haben das beschrieben, also auch, oder die Überschrift bei uns ist dafür das unternehmerische Denken. Mhm. Im Grunde genommen ist es das. Ja. Mhm. Und nicht irgendwas machen, dass der Tag vergeht oder alle bemäßig eine Aufgabe erledigen. Nein, ich muss das Ziel verfolgen, ja, und das kann ich nur, wenn es klar ist, ja, und ich die Mittel habe, die ich brauche.
Mhm. Wie misst du persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs?
Ein kurzfristigen Erfolg kann ich ja ständig haben und beeinflussen und darstellen. Ja, das kennen wir aus vielen Dingen. Das ist ja nicht schwierig. Das Wesentliche ist ja die Nachhaltigkeit des Erfolges sicherzustellen. Und das ist es nicht unbedingt ein normales Reporting oder die tatsächlichen Zahlen, wie du schreibst, die üblichen KPIs. Das eine ist einmal, wie zufrieden sind die Eigentümer. Mhm. Ja, man kann es ganz einfach messen. Dann ist, wie entwickeln sich Partnerschaften? Mhm. Wenn ich Lieferanten alle 2 Jahre wechsle, weil ich glaube, jetzt habe ich einen billigeren, einen besseren, einen schöneren oder was weiß ich was, ja, es kann sein, dass das erfolgreich ist, aber man muss halt schauen, dass es zur Unternehmenskultur passt. Ja. Daran kann ich es messen. Und wir haben ja erst über Werte gesprochen. Mhm. Wie entwickeln sich diese Werte? Sind die überhaupt noch hier? Wenn ich sehe, gerade in den letzten Jahren, wo ja auch Mitarbeiterabbau ein sehr starkes Thema war bei uns, wie haben sich Werte wie zum Beispiel Wertschätzung entwickelt? Ist der Respekt vom anderen Mitarbeiter noch hier? Ja? Mhm. Wie gehen wir um mit der Diversifizierung? Wie gehen wir um mit der Diskriminierung? Mhm. Ja? Da gibt es ja viele Beispiele. Und ich sehe, dass das hochkommt. Wir haben zum Beispiel ein Thema gehabt mit Beginn des Ukraine-Krieges, ja. Hier haben sich ein paar bemüßigt gefühlt, russische Mitarbeiter, sagen wir mal, zu beschimpfen oder irgendwie halt ja, lustige Bemerkungen zu machen, nennen wir es so. Wenn man hier nicht einschaltet, ja, dann ist das ganz gefährlich. Und darin sehe ich, okay, wie beständig das ist. Wenn dann natürlich dann Mitarbeiter kommen, andere sagen, hey, weißt du, was da passiert, ja, du musst was unternehmen, ja, dann weiß ich, dass der Wert bekannt ist und dass er sich gut entwickelt.
Ja. Das gegenseitige drauf achten auf genau, die Werte. Ja. Entwicklungsfähigkeit und Mindset ist eine zweite Säule, die wir gefiltert haben. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle?
Naja, beim Wachstum haben wir ja in den letzten Jahren doch gelernt, dass die Bäume doch nicht in den Himmel wachsen. Und es muss klar sein, dass ohne ein substanzielles, ohne ein langfristiges Wachstum ein Unternehmen in Gefahr ist. Mhm. Es hat mir jemand gesagt, Nullwachstum kann sich nur die Politik leisten. Und ich glaube, das stimmt auch so. Stimmt nicht, weil die Kinder sich das auch nicht leisten, aber also ein bisschen anders. Ich versuche den Mitarbeitern oder ich vermittle den Mitarbeitern anhand von Beispielen, ja, wie wichtig Wachstum ist. Alleine, dass ich mal aufzeige, nur ein einfaches Chart, ja, wie sich die Wertschöpfung entwickelt hat und wie sich die Löhne entwickelt haben mit einer einfachen Kennzahl. Ja. Dann verstehen die, warum es notwendig ist, dass das gleich mitwächst, ja, mhm, weil man es dann einfach irgendwann nicht mehr leisten kann. Und dann ist auch damit die Alternativlosigkeit eines Wachstums, eines gesunden Wachstums, glaube ich, kann man so ganz gut zeigen. Und so entsteht ein Mindset, ja, dass die Mitarbeiter wissen, ja, okay, wir müssen uns weiterentwickeln, Wachstum gehört dazu, ja, damit wir auch die Kosten decken können, etc. Ja, so versuchen wir, dass wir das machen und es funktioniert insofern. Wichtig ist, auch für die Mitarbeiter nachvollziehbare Beispiele zu bringen. Mhm. Ja, wir machen das bei unserer jährlichen Veranstaltung, wo wir jedes Jahr vielleicht einen anderen Schwerpunkt nehmen. Einmal habe ich zum Beispiel genommen, wie viel wir investieren in die Weiterbildung von Mitarbeitern, in die Schulung von Mitarbeitern. Es waren viele überrascht, ja, wie viel das eigentlich ist. Mhm. Ja. Und dann natürlich den Connex hergestellt, wieder mit dem Wachstum, mit der Kostendeckung, wo das herkommt und so weiter. Es ist eine Politik der kleinen Schritte, aber das wird schon. Und man muss es auch aufbereiten. Mhm. Ja.
Was ich bei euch immer super gefunden habe, und da komme ich zur nächsten Frage, welche Rolle spielt Lernen für dich sowohl individuell als auch im organisatorischen Kontext? Ihr habt extrem viele Lehrlinge ausgebildet, ja, die auch unterstützt auf den Weg. Habt da, arbeitet auch mit FHs zusammen, mit unterschiedlichen Externen zusammen. Wie wichtig ist euch das?
Man lernt nie aus. Das hat man alles, wenn man das früher, wenn man jung war, jemand gesagt hat, hat man nicht geglaubt. Ja. Das ist klar. Heute weiß man es, dass es so ist und dass Lernen Notwendigkeit ist und dass man einfach das braucht. Meiner Meinung nach wird zu stark aktuell auf die fachliche Aus- und Weiterbildung der Wert gelegt, ja. Zu wenig auf soziale Kompetenz, ja, dass diese Sachen wirklich sind. Und ich fasse das gerne zusammen und schaue, dass wir das bei den Lehrlingen machen, mit Öffnen des Horizonts. Ja. Wenn ich mich nur fachlich weiterbilde, dann besteht die Gefahr, dass der Horizont enger wird. Aber es soll genau umgekehrt sein. Ich muss den Horizont öffnen, weil dann kann ich eben Entscheidungen besser treffen und so weiter.
Ja.
Und wenn ich das besser verstehe, dann habe ich auch weniger Ängste. Ja. Zum Beispiel, wie wir vorher gesprochen haben, Angst vor Wachstum.
Ja. Ja, das erleben wir auch. Also Fachexpertenorganisationen oder Fachexpertinnenorganisationen sind sehr starr teilweise und unflexibel, gerade in Entwicklungszeiten oder Veränderungszeiten, weil das Risiko einfach, es ist gut, Fachexpertinnen zu haben, aber der Nachteil ist eben, dass man zu wenig Flexibilität hat. Verantwortung und strategisches Denken ist die dritte Säule, die ich angehen möchte. Wie gelingt es dir, operativ Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden? Du bist ja schon auf einem Level, wo du sehr strategisch agierst und operativ dich zurückziehst. Kann man das kombinieren? Wie kombinierst du das?
Ja, kann man schon kombinieren. Ich glaube, man muss es kombinieren. Ja. Mhm. Einerseits durch Klarheit. Strategie hat ein bisschen was, oder vor allem Vision, ja, was Abgehobenes, manche verstehen, und es definiert sich jeder anders. Ja. Das Wichtigste aber in dem Zusammenhang ist der Purpose. Mhm. Die Leute müssen wissen, warum sie etwas machen, welchen Zweck das Unternehmen erfüllt, ja, oder was die Vision ist und erfüllen will, muss. Ja. Und wenn sie das verstanden haben, ja, welchen Zweck ihre Arbeit haben, ja, dann ist es eigentlich sehr einfach, dass sie diese operative Exzellenz dort richtig einbringen.
Mhm. Wie vermittelt ihr das, diesen Purpose?
Am einfachsten ja, immer wieder erklären, die Leute fragen, ja, warum machst du das? Ja. Oder was ist, wenn du das nicht machst? Was passiert dann? Ja, speziell beim Thema Qualität kann man das. Und die Auswirkungen aufzeigen. Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel einmal, der hat einfaches Beispiel in der Produktion, ein Elektriker, ein Kabel so kurz abgeschnitten, aber doch angeschlossen, ja, dass es bei der ersten Bewegung sie lösen muss. Normalerweise fährt der After Sales hin und repariert es. Ja, wir haben gesagt, das macht der Fehler so genau. Wenn es auf das ist, ist sofort der Mitarbeiter hin. Mhm. Ja. Und sage ich, schau, diesen Zweck erfüllst du. Du machst nicht, du schließt nicht ein Kabel an. Ja. Deine Verantwortung ist, dass die Maschine läuft.
Mhm. Das große Ganze.
Und dass der Kunde Geld verdient. Ja. Mhm. Nicht, dass das Kabel angeschlossen ist. Und so schauen wir einfach, dass wir die Leute dorthin bringen. Mhm. Aber da wird man auch nicht fertig damit.
Nein. Der Mensch ist der Mensch ist der Mensch. Ja, genau. Das braucht halt immer wieder Erinnerung dran, warum man aufs große Ganze einzahlt und wenn es nur ein kleines Kabel ist. Was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Also das Wichtigste ist die Angst vor Entscheidungen, vor Fehlentscheidungen zu nehmen. Das ist das, weil wenn jemand Angst hat, ja, dann fühlt er sich nicht frei, dann kann er das nicht mehr, kann nicht Verantwortung übernehmen. Und wenn ich das nicht hinbringe, ja, dann muss ich schauen, wie man es hinbringt. Ja. Aber das ist für mich, steht an erster Stelle. Das Gefühl der Sicherheit vermitteln. Mhm. Ja. Wenn ein Fehler macht, wird er nicht rausgeschmissen. Ja. Zum Beispiel ist das Extreme, aber auch so, er muss sich einfach sicher fühlen. Ja. Natürlich klare Vorgaben zu geben und die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Ja. Aber auch einmal die Ziele gemeinsam überprüfen. Mhm. Weil es kann sein, wenn ich sehe das anders, ja, und sage, das haben wir nicht erfüllt aus dem und dem Grund, aber für ihn ist es erfüllt. Und dadurch ergeben sich einfach auch Themen, ja, die vielleicht auch für andere wichtig sind und wir dann das nächste Mal das Ziel besser erreichen.
Kommunikations- und Informationsfluss. Wie schaffst du es, in Zeiten der Informationsflut Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern? Wir sind ja E-Mails, Social Media, WhatsApp und Co. Gibt es Kommunikationsrituale oder Prinzip oder ein Prinzip, das sich für dich besonders bewährt hat?
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Ja, es gibt schon ein paar Dinge. Ja, zuerst mal, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich hoffe, ich schaffe es und ich arbeite daran. Es beginnt einmal ganz sicher mit der Vorbereitung. Mhm. Ja. Also ich muss schon wissen, was ich sage, wem ich es sage. Ja. Und einmal das Löschen des digitalen Mülls, ja, und gar nicht lesen. Und da ist einfach auch der Mut, da ist besser, man löscht mal mehr als zu wenig. Ja. und ein paar Grundregeln gibt es. Keine Besprechung ohne Agenda. Mhm. Ja, also auch ohne Vorbereitung und das auch einfordern, dass die Leute das wissen. Zeitmanagement, ja. Zeit nehmen für die wichtigen Dinge, wobei eines ist, was für mich wichtig ist, muss für den anderen nicht das Gleiche bedeuten. Ja. Mhm. Kann unwichtig sein und umgekehrt. Ja. Eines der wichtigsten Prinzipien ist für mich Klarheit in den Aussagen. Solche Aussagen wie, schauen wir mal, dann wird schon, das ist ein Unsinn.
Ja, österreichische ist, Formulierung, ja, übrigens, genau. Für deutsche Zuhörer, ja.
Ja. Und Hörerinnen. Das funktioniert nie. Mhm. Gell? Und was soll ein Mitarbeiter mit sowas anfangen? So, mache ich das jetzt gut, mache ich es falsch oder mache ich es einmal oder mal irgendwas? Ja? Nein, das geht so nicht. Ja? Und es ist meine Aufgabe, einer Führungskraft, hier Klarheit zu schaffen. Und dann hat er eben auch in der Information die Klarheit und kann sich auch entsprechend orientieren. Ja.
Habt ihr gewisse Rituale, wo du mit den Mitarbeitern in Kontakt kommst? Ihr habt ja mehrere Standorte, fährst du dann hin und?
Natürlich fahre ich auch hin, aber hier am Standort generell ist eines, wenn ein Mitarbeiter mich braucht, irgendjemand braucht, dann haben wir uns für ihn Zeit zu nehmen, ohne Termin. Mhm. Ja. Das ist einmal Grundregel. Natürlich kann es sein, wenn ich eine Besprechung bin, ich werde nicht einen Kunden oder was jetzt sagen, jetzt habe ich keine Zeit für dich, jetzt muss ich mit weiter. Das verstehen die Leute. Mhm. Aber so zum Beispiel Fragen und in 2 Monaten kriegt er einen Termin, wie es schon vorgekommen ist, wie ich da draufgekommen bin, sage ich, man, was soll denn das? Ja? Mhm. Offene Türen, natürlich. Ein Mitarbeiter braucht keinen Termin, habe ich gesagt. Den Mitarbeitern offen und ehrlich gegenüber deuten. Mhm. Die sind nicht dumm. Die wissen, was passiert. Mhm. Ja. Und dann 2 Dinge noch. Für alle gelten die gleichen Regeln. Egal, wer das ist. Und es gibt keine Sideletter. Keine Nebenabsprachen, ausnahmslos. Weil, vor allem Gehaltsthema ist da so beliebt, ja, bis der an seinem Arbeitsplatz ist, ist das im Unternehmen bekannt. Und deswegen, das gibt es nicht. Ja, und das darf es nicht geben. Und haben wir alle die Anweisung, dass so etwas nicht akzeptiert wird. Dann können sich die Leute auf einen verlassen und sie glauben auch das, was man sagt.
Ja, das ist ja das, was ich immer so lustig finde, wenn Leute sagen, naja, Kultur ist nicht wichtig, aber die Kultur ist, wenn da ein Mitarbeiter rausgeht, wie du sagst, weiß es jeder, wissen es jeder, ja, und sie wissen auch Bescheid, was passiert, weil wir reden halt permanent, wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen, wir bewegen uns in Räumlichkeiten des Büros zwar, aber trotzdem reden wir miteinander. Und es sind ja nicht immer nur die Worte, die wirken, sondern eben das, was ich ausstrahle und wie ich mich bewege und welche Körperhaltung ich habe. Und wenn ich aus einer Besprechung rauskomme, wo ich gebückt bin, dann weiß man als Zuseherin, ja, automatisch, da ist irgendwas nicht gut gelaufen, ja, und man spürt auch sehr viel. Und das ist halt ist ein Teil der Unternehmenskultur, ja. ein Puzzlestein. Ja.
Man soll nicht unterschätzen das Offboarding, ja, und die Zeit danach. Ich mache es seit noch ein paar Jahren schon mit jedem Mitarbeiter, egal, jeder, der es will, ein Austrittsgespräch. Und das hat nicht das Ziel, dass ich den halten möchte, sondern ich sage den Leuten, du hast jetzt 2, 3, 10 Jahre bei uns gearbeitet und ich finde, es muss uns wert sein, dem Unternehmen wert sein, dass wir sich jetzt eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen und gemeinsam über das sprechen. Und ich möchte nicht, dass keine Abrechnung oder was. Nein, aber da immer über verschiedene Dinge, wie er sich entwickelt hat, und das sind sehr, sehr gute Gespräche. Und vor allem, da kommt nachher nichts Negatives. Ja. Das ist gut. Ja. Natürlich gibt es ein paar, die es nicht annehmen, aber das hast du immer.
Das hat man immer. Aber das Angebot alleine reicht, glaube ich, schon, dass man das Gefühl hat, man wird wertgeschätzt und das ist auch wichtig.
Und wichtig ist, ich mache die Gespräche. Keine Abteilungsleiter, keine HR-Leitung. Das haben sie am Anfang nicht so verstanden. Die haben eher dieses Performen und gesagt, nein, ich muss euch das erklären. Ja. Da geht es nicht um das Fachliche. Da geht es um die Wertschätzung des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern. Und umsonst nichts.
Ja, pures Employer Branding nenne ich das immer. Werte und Umsetzungskraft. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig und wie setzt du sie konkret im Alltag um?
Ja, das ist relativ einfach. Wertschätzung, Respekt, Ehrlichkeit. Ich lege auch noch Wert auf Kinderstube. Ja. Und wie setzt es um? Vorleben. Wenn ich in der Früh einen Mitarbeiter sehe und sage, naja, der schaut es in die andere Richtung, dass er mich nicht grüßen muss, dann grüße ich ihn, sodass er es hört. Ja. Und ich habe zum Beispiel, ich schaue, wenn ich mit durch die Produktion gehe oder auch mit Gästen durch die Produktion gehe, wie es gestern wieder der Fall ist, es fällt Externen auf, dass bei uns in der Produktion die Leute grüßen. Und ich sage, das sind Gäste, das sind vielleicht unsere Kunden, das sind die, die eure Gehälter zahlen, also grüßt es, ja, und seid freundlich zu denen.
Ja, funktioniert gut bei euch. Wenn man reinkommt, wird man von jedem begrüßt. Wie sorgst du dafür, dass Umsetzungskraft nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist?
Ja, das ist in den letzten Jahren, hat gelitten, die Umsetzungskraft, ja, generell. Und ich habe es einmal so zusammengefasst für uns, oder was mir auffällt, ja, ist mir eigentlich jetzt nachher aufgefallen, wie das hat eigentlich Corona war so Meilenstein. Mhm. Ja. Es ist die Innovation verloren gegangen. Ja, oder nicht mehr diesen Drive, wie es vorher war. Die Produktivität, ja, folgt dem Parkinson'schen Gesetz, ja, leider. Es ist so. Ja. Wir haben nicht auf dem Level, wie wir vor zum Beispiel 10 Jahren waren. Und generell werden die Mitarbeiter unzufriedener. Und sie wissen gar nicht, warum. Aber das ist nicht nur in der Firma, das ist auch privat so. Und diese gesellschaftliche Entwicklung, ja, das ist halt sehr schwierig. Aber jetzt halt einmal zurück zu deiner Frage, was muss man, oder wie die Umsetzungskraft. Und da komme ich wieder auf den Sinn, auf den Purpose zu sprechen. Ja. Wenn er weiß, warum er das macht, tut er sich wesentlich leichter und ich kann das stärken. Auch was wichtig ist, aber wir verkommen sind zum Teil zu Diskutierclubs. Ja, das ist, die Meetings sind Diskutierclubs. Ja, es gibt keine Agenda. Zeit ist Parkinson'sches Gesetz. Ja. Wenn ich was in 5 Minuten erklären kann, nein, das Meeting ist 1 Stunde angesetzt und dann wird 1 Stunde diskutiert. Worüber, weiß keiner nachher. Also das, da muss man eingreifen. Gell? Es gibt Regeln. Ziele definieren, erreichbar machen, Purpose erklären. Und die Umsetzungskraft einfach messen und vor Augen führen. Sagt jeder den ersten, wie geht nicht? Oh ja, es gibt Termine. Und das ist die einfachste Messung. Ja? Ist der Termin eingehalten oder nicht? Mhm. Das gleiche wie mit dem Urlaubsflugzeug. Ja? Wenn du es um 10 Uhr abfliegst und du kommst 10 nach 10, Pech gehabt. Mhm. So ist er da mit Terminen.
Balance und Ressourcen. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag?
Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
Also mit dem Fokus aufs Wesentliche, da glaube ich manchmal, oder wenn ich so beobachte, das wird dann verwendet, wenn man irgendwelche Dinge nicht erledigen will. Dann hat man halt einen Fokus auf etwas anderem. Hier muss man auch wieder aufpassen, was für mich wichtig ist, muss für den anderen nicht so wichtig sein. Wie schaffe ich das oder wie mache ich das? Für mich sind da die Grundsätze der engpasskonzentrierten Strategie wesentlich. Mhm. Ich muss die fähig sein und die Führungskräfte müssen fähig sein, Engpässe zu erkennen und dort müssen sie ansetzen. Ja? Weil es nutzt nichts, wenn ich mich mit den schönen Dingen beschäftige und das, was gut läuft, noch besser mache, wenn ich ein Problem habe und das nicht beseitige. Eben diesen Engpass. Dann wird es sein. Und somit ist auch der Fokus auf das Wesentliche klar. Mhm. Ja.
Hast du eine persönliche Strategie, um unnötigen Ballast loszuwerden? Organisatorisch oder mental auch? Mhm. Haben wir jetzt erst ein bisschen geredet. Gell?
Ja, was ist unnötiger Ballast? Gell? Ich glaube, und jetzt, wenn ich als Führungskraft denke, da gibt es keinen unnötigen Ballast. Weil das Thema, was einen Mitarbeiter momentan hindert, beschäftigt, ob das privat ist, ja, ich habe da viele Dinge erlebt, ja, dann darf das für Führungskraft kein unnötiger Ballast sein. Das ist das eine. Ich kann zum Beispiel, oder wenn man Mitarbeiter kennt, dann sollte man erkennen, wenn jemand ein Problem hat. Nur, dass man beobachtet oder sieht von der Weite. Das ist halt so. Das wird auch gerne gerne delegiert, ja, der unnötige Ballast. Ja, das ist ein Zeichen. Nein, man muss das analysieren und jetzt kommen wir dort wieder zurück, wie wichtig ist das, ja, ich muss mir annehmen. Und wenn es für mich unwichtig erscheint, kann es für Mitarbeiter ein Riesenproblem sein. Mhm. Also kann das nicht pauschal beantworten. Wie gehe ich damit um? Einmal ganz einfach. Mein Schreibtisch muss aufgeräumt sein. Gell? Und wenn ich am Abend heimgehe, dann muss er zumindest die einfachste Regel befolgen. Es dürfen nicht mehr als 2 Stapel sein. Erledigt, unerledigt. Mhm. Ja. Und wenn es dann geht, dass man am Abend oder am Arbeitstag oder privat genauso mit einem positiven Erlebnis beschließen kann, dann hilft es ja auch. Mhm. Wenn ich weiß, dass die Produktion gut läuft und es ordentlich ist, dann gehe ich noch, nicht nur dann, aber dann gehe ich gern durch, weil ich sehe, es ist ordentlich, es ist sauber, wir sind im Termin. Mhm. Macht eine Freude. Ist aber wichtig, dass man es sieht, wenn es nicht so ist.
Ja.
Okay. Dann sollte man vielleicht nicht am Abend gehen, sondern am Vormittag.
Ja, also wenn man fertig ist, ist man fertig,
sage genau. Ich immer.
Gell? Das ist unabhängig der Uhrzeit, das ist in Meetings auch immer so, wenn alle überrascht sind und sagen, na, haben wir noch was? Nein, haben wir nicht, können wir nach 20 Minuten aufhören. Du hast ja gesagt, Innovation ist so ein Thema, das ist eine Säule von uns auch, Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist? Was ist dein Zugang auch zu Fehlern, weil das ja sehr oft auch Hand in Hand geht und was war dein persönlicher wertvollster Lerneffekt bis jetzt?
Das erste ist diese Innovation, dass man die Leute beginnt, dass sie zu beschäftigen, zu denken beginnen. Ich bringe oft gerne Beispiele aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus dem Sport ganz gerne. Ja. Gibt es ja viele, wenn man das so transferiert auf das jetzige. Was bedeutet das? Es geht oft um einen Anstoß. Und dass die Leute Zeit haben dazu. Und dann ist es gut, wenn man sich selber zurücknimmt, gar nicht dabei ist, ja, dann entsteht hier etwas. Und das funktioniert ganz gut, ja. Das nächste Thema war Zugang zum Thema Fehler. Ja, das ist, ich glaube, die erste Erkenntnis höre ich sehr oft, ja, und weiß auch, dass es dann nicht verstanden wird. Fehler passieren nicht, sondern Fehler werden gemacht. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ja. Und das muss man jetzt nicht negativ sehen, das ist nicht negativ, aber es muss mir bewusst sein, dass ich einen Fehler mache und dass er nicht passiert. Mhm. Ja.
Was meinst du mit machen? Das heißt, das Umfeld löst aus oder die Einflussfaktoren lösen aus.
Ich mache etwas falsch, dann passiert ein Fehler.
Ja.
Und nicht das Wetter ist schuld.
Ja. Ja. Das wäre die Ausrede.
Ja. Ja, genau. Das meine ich damit. Ja.
Okay.
In der Fehlerkultur ist mir wichtig, dass nicht die Suche nach dem Schuldigen im Vordergrund steht, sondern die Analyse des Fehlers.
Mhm.
Ja. Und wir haben nichts davon, wenn wir nachher einen Schuldigen haben. Was tun wir damit? Ja. Es ist viel besser, wenn wir uns damit beschäftigen, warum das passiert ist, was wir tun können und wie der Lösungsansatz ist.
Mhm.
Die Ursache-Wirkung verwechseln, ja, ist so nach wie vor gang und gäbe.
Ja.
Da gibt es ja auch diesen sogenannten Held der täglichen Krise, der das Problem beherrscht, deswegen das Problem nicht beseitigt, somit ist er jeden Tag der Held, ja, weil er ja das Problem lösen kann. So ist es nicht. Ja. Wo ich auch kein Freund bin und so, ist zum Beispiel mit einer Null-Fehler-Strategie.
Mhm.
Oder unser Ziel sind Null-Fehler. Lässt man leider meiner Meinung nach zu oft, also als Zielfestlegung. Es ist einfach nicht realistisch. Ich habe es noch nie erlebt. Ja. Und es ist... Ich sage immer, schaut's Leute, machen wir es so, vereinbaren wir das, tun wir unsere Fehler jedes Jahr zu 50, 40, 70% reduzieren, dann wären wir zwar nie fertig, aber jedes Jahr besser.
Mhm.
Und da nimmt man wieder die Angst vor Fehlern. Ja. Weil wenn ich irgendeinen Fehlteil habe, zum Beispiel, dann ist der Fehler. Ja. Es ist halt so. Und das war auch gleichzeitig, weil das war noch die Frage von dir, die wichtigste, meine Erkenntnis. Und das ist es, wenn ich den Leuten die Angst vor Fehlern nehme, ja, dann werden die automatisch weniger.
Mhm. Ja. Naja, ich möchte noch was zu Innovation noch sagen, Zeit und Anstoß, das finde ich so spannend, weil das ist auch das, was wir oft hören. Ich habe gar keine Zeit, nachdenken zu können, weil ich so im operativen Business bin. Ja. Und ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge, weil jetzt auch der Sommer kommt. Ja. Oder wenn man Freizeit hat. Also bei uns ist das Zeit ist eines der wichtigsten. Wenn ich am Paddleboard bin, sage ich jetzt, dann und einen Anstoß habe, eine Idee habe oder beim Laufen, da entstehen einfach wahnsinnig viele neue Themen ja, mit der Zeit. Das fehlt oft in Organisationen, weil das Daily Business so tough ist und so straight ist und Innovation entsteht aber da. Ich finde aber auch noch Einflussfaktoren sind wichtig. Mein Team ist immer Zeit, kriegt den Anstoß, aber ich sage dann immer, findet die günstigste Variante für uns. Weil das führt auch noch einmal dazu und mit wenig Ressourcenaufwand. Es muss so, wenn wir es umsetzen, so einfach wie möglich sein und so günstig wie möglich. Das ist auch noch einmal, wo die Kreativität dann zum Nachdenken anfängt, weil Ressourcen sind immer die Themen, die als erster kommen, wenn wir mit Unternehmen arbeiten. Mhm. Na, da braucht man nur den oder die oder jenes oder da braucht man nur ein Budget und ich sage dann immer, das habt ihr nicht, versucht es so zu lösen und in den meisten Fällen zu 90% gibt es eine Lösung. Zur Fehlerkultur erleben wir auch, was du auch gesagt hast, so dieses Schuldige finden, aber auch in Transformationen immer zu sagen, es gibt keine Null-Fehler-Kultur. Das ist, ich habe da schon Vorstände gehabt, die gesagt haben, na, aber da dürfen uns keinen Fehler erlauben. Und ich habe im Akquisegespräch auch das Beispiel nenne ich immer gerne und ich habe gesagt, wir werden sicher Fehler machen. Wir werden nur 80% perfekt sein. Der schaut mich dann an jedes Mal bei so einem Gespräch, na, das ist aber kein gutes Verkaufsargument für Ihre Beratung, aber man muss ehrlich sein, wir werden immer Fehler machen. Die Frage ist, wie geht man damit um und was macht man damit und wie entwickelt man damit den Prozess oder die Situation oder die Organisation. Ja? Also eine Null-Fehler-Kultur ist nicht möglich. Und viele Organisationen sehen auch mehr Fokus auf die Fehler als auf das Positive. Ich hatte eine Organisation, die natürlich in einem Bereich tätig waren, in einer Branche tätig war, wo Null-Fehler-Kultur im medizinischen Bereich notwendig ist. Aber ich habe dann die Frage gestellt, wie viel Fehlproduktionen habt ihr? Und das war auf einer 0,0 irgendwas Prozentskala. Und erst wie wir diesen Vergleich angestellt haben, wurde bewusst, na, eigentlich ist das eh super gut. Ja, weil es ist ja eh unter 0,00. Und ich habe gesagt, genau das ist das Thema. Ja, die Betrachtung auch der Fehler mache ich aus einer Mücke den Elefanten oder habe ich wirklich nur Mücke? Ja? Und das ist, fehlt auch oft mit der Distanz, also das immer wieder zu hinterfragen.
Oder auch die Analyse.
Ja? Ja,
da muss ich total in die Tiefe gehen. Ja? Wir haben jetzt vor kurzem einen Fall gehabt, da haben wir irgendwo ein Problem gehabt. Habe ich gesagt, was ist denn die Ursache? Und dann sind wir draufgekommen, sagt jeder, ja, 80% haben die gleiche Ursache. Also beschäftigt sich euch mit dem, genau. Beseitigen wir diese Ursache, dann haben wir 80% oder 60% gelöst.
Ja, genau.
Und das ist es. Aber eines noch, was du gesagt hast, diese keine Zeit für strategisches Denken. Also ich glaube, in 80% der Mitarbeitergespräche kommt es, ich bin so im operativen Geschäft, dass ich keine Zeit habe für strategische Sachen. Und ich sage dann, definier mal bitte mal in deinem Bereich die strategische Arbeit und die operative Arbeit. Ja, operativ ist das und das. Ja, sage ich, wer soll es denn sonst machen, außer du? Das ist ja deine Aufgabe. Mhm. Ja. Und dann fangen sie eigentlich erst einmal zum Denken an, weil man kann sich nicht die ganze Firma mit Strategie beschäftigen. Ja. Es hat jeder seine Aufgabe zu machen. Ja. Und das ist einmal, ich glaube auch, dass man das bewusst macht, das ist auch so eine Ausrede, ich habe keine.
Ja, voll.
Deswegen kann ich auch die Prozesse nicht weiterentwickeln, weil ich auch keine Zeit habe für eine Strategie.
Also, das, so mein Lieblingsaussage, ja, meine Lieblingsaussage, genau. Ich kann das nicht weiterentwickeln und ich sage aber, du brauchst ja nur 10% deiner Zeit abzweigen und dann wirst du es schon hinkriegen. Also da sind wir dann wieder beim Prioritäten setzen, ja, und Ressourcen einteilen.
Fokus, ja.
Genau, Fokus. Die achte Säule, Zusammenarbeit und Erfolge. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen? Und wie gehst du mit Erfolgen um? Feier dir bewusst oder ist es eher weiter zum nächsten Thema? Mhm.
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Ich darf hier vielleicht ein bisschen ausholen, ein paar Jahre zurückgehen. Ich war in der Situation, dass ich die CEO-Rolle vom Eigentümer übernommen habe. Nach jahrelanger gemeinsamer Leitung des Unternehmens mit dem Eigentümer. Und in dieser Zeit hat sich für mich schon dieser Ansatz entwickelt, dieser Gedanke entwickelt, dass die Zeit der Alleinherrscher vorbei ist. Ja? Und deswegen auch, wie ich das übernommen habe, habe ich dieses Management-Team oder auch vorher haben wir schon versucht, das einzuführen und zu machen. Und ich verfolge einfach den Ansatz, dass ich das eher unternehmenbezogen, die Bereiche definiere, das Management-Team einsetze und dort die Verantwortung gebe. Und einer, und das ist die Rolle des CEOs, kann es sein, ja, man muss nicht unbedingt einen eigenen Verantwortungsbereich haben. Ja. Für mich ist das die Koordinierung, ja. Natürlich auch strategische Arbeit, ja, Koordinierung, aber dann auch dort einzusteigen und als Sparringpartner zur Verfügung stehen, wenn jemand gebraucht wird. Mhm. Ja. So das ist dieser, so mein Ansatz. Dass das Ganze angepasstes Reporting und Controlling erfordert, ist klar. Ich schreibe Controlling mit C. Ja. Mhm. Alter Aussage, aber es ist wichtig, weil es immer wieder zu viel mit K geschrieben wird. Ja. Die Selbstdarsteller, ja, und Führungskräfte, die aufgrund Autorität, aufgrund vom Organigramm haben, die Zeit ist vorbei. Mhm. Ja. Eigentlich muss man sagen, Gott sei Dank, ja.
Ja.
Werden aber trotzdem wieder manchmal erfolgreich sein. Aber ich glaube, so nicht eigentümergeführte Unternehmen, glaube ich, wird sich das weiterentwickeln.
Mhm. Und das Feiern-Thema?
Feiern-Thema, ja. Ich sage dir zwei Beispiele. Vor kurzem vor der Bauma sind zwei Maschinen fertig geworden, neue, überarbeitete, neue Version. Und hier hat die Entwicklung gemeinsam mit der Produktion und Prototypenteam die ganze Firma eingeladen, von kleinen Untank ja, und einer kleinen Jause, wo das einfach dann vorgestellt worden ist. Ja. Oder anders, was mittlerweile einfach ja, eine Regel ist, dass wenn ein Lehrling ausgelernt hat und in eine Abteilung kommt, dann gibt es eine offizielle Übergabe dieses Lehrlings, ja. Wo also dann der Lehrlingsbeauftragte oder der Lehrlingsbeauftragte ja, an den Abteilungsleiter sagt, jetzt bist du verantwortlich. Und auch da gibt es kleine Jause, ein bisschen an Umdruck und so weiter, sodass es gemacht wird. Es funktioniert noch nicht in allen Abteilungen, weil es einfach von der Führungskraft abhängt. Gell? Und, aber nein, das ist schon, da wird nicht einfach weitergegangen, sondern auch einmal bewusst gesagt, ja, das war gut.
Mhm. Ja. Ich kenne euch auch als Feierfirma eigentlich, gell?
Ja, natürlich schon.
Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren?
Es gibt viele Programme, ähnliche Programme. Wie das heißt, ist, sagen wir jetzt nicht böse, ja, wurscht. Mhm. Es ist nur notwendig. Mhm. Es ist notwendig, dass ich diese Eckpunkte, wie man eingangs gesagt habe, in einem Programm zusammenfasse, mir die wesentlichen Punkte, die wichtigen Punkte des Unternehmens wirklich hier festlege, wie es du in deinem 8-Punkte-Programm gemacht hast, ja. Hier bewusst machen, da wird manches wichtiger sein, manches vielleicht zu ersetzen sein, oder je nachdem, ja. Das macht aber nichts. Ich brauche einen Plan und ich brauche hier eine Strategie, eine kurzfristige, wie ich das umsetze. Mhm. Und dann muss ich das ausrollen. Das Gefährliche ist ja, dass in diesem Bereich sehr viel Aktionismus passiert. Ja. Und der Aktionismus ist ja der Feind der Strategie. Der zerstört eigentlich alles. Und das ist für mich so, kann man so oft sehen und sage, warum machst du das? Wir haben doch ausgemacht, dass wir anders machen. Ja, ich habe geglaubt, das ist jetzt notwendig. Oder anders, dass ich dann, gibt es auch diesen Ausdruck, aus jedem Dorf einen Hund. Ja, nur weil ich es in der Zeitung lese, bei dem Unternehmen ist das erfolgreich. Ja. Versuchen manche das morgen umzusetzen und dann kommt das Nächste. Das wird nichts. Das ist die Unterscheidung auch zwischen Trend und Mode.
Ja.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Mode muss ja nicht überall dabei sein. Ein Trend soll ich nicht verschlafen. Nee. Und ja, das ist das, was für mich wichtig ist. Und das Nächste, die Mitarbeiter mitnehmen. Nicht auf die vergessen. Es ist nicht normal, dass die das machen. Und es darf keinesfalls eine Kultur entstehen, ist, naja, diese Änderung lassen wir aus, ja, weil nächste Woche kommt eh die nächste, ja, und dann machen wir die erst, ja, weil das ist ja nächste Woche nicht mehr gültig. Das sieht man auch sehr oft, ja,
ja.
Weil die Mitarbeiter warten darauf und sagen, na, das warten wir mal, ändert sich eh wieder.
Ja. Na, die Modeerscheinung sieht sie aus, heißt ja oft, ja. Und ich sehe das auch sehr ähnlich. Das ist dieser Aktionismus, man liest was in der Zeitung, wir kriegen das auch oft, ja, die Anfragen und dann, ja, na, wie haben sie es bei anderen Unternehmen gemacht? Sage ich, andere Unternehmen haben andere Themen als sie haben. Sie können natürlich alles, was gerade Mode ist, anziehen, ja, ist ja mit der Kleidung genauso, aber es wird halt auch botschert ausschauen oder es wird auch nicht wirksam sein, ja, weil man halt zu viel mischt. Und so ist es in Organisationen auch. Man muss sich sehr genau überlegen, welche Mode ich anziehe und welcher Trend wichtig ist. Wo bin ich dabei? Wie muss ich auf Trends reagieren? Das ist ein super Vergleich. Aber da passiert sehr oft Aktionismus und diese Medien hin oder her, aber diese Trends in den Medien, wir erleben sie ja immer, wir schauen es uns dann zahlentechnisch an oder was gerade Mode ist, dass es oft nicht stimmig ist mit den Zahlen und Daten, ja, mit der Umsetzung, ja, da wird, ich nenne ein Beispiel her, Jobsharing, ja, sorry für Zuhörerinnen und Zuhörer, aber seit 10 Jahren wird das propagiert und wenn man sich zahlentechnisch Firmen anschaut, ja, in ganz Österreich, gibt es einzelne Fälle, die das machen, ja, die sich das lange überlegt haben. Das ist nicht 100 Leute machen das oder 100 Positionen in einer Organisation von 5.000 Mitarbeitern, sondern bei 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird eine Person Job geshared, ja, in der Realität. Und das ist immer das quasi, wo ich sage, was passiert wirklich, was ist die Realität oder was ist das geschriebene Blatt? Ja, Blatt ist ja, Papier ist immer geduldig.
Zu dem Jobsharing, nur ein Nebensatz von mir. Ich hatte die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der das erlebt hat, ja. Der zwei praktisch die, so furchtbar.
Es gibt die oder die Seite, aber es gibt nicht perfekt, ja. Nein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber man muss immer überlegen, was passt zu einer Organisation, zur Kultur auch, ja. Und was bringt das dann die Performance auch, ja. Weil ich kann Dinge einführen, wir haben genug Tools. Ich werde auch immer wieder gefragt, aber es ist nicht jedes Tool sinnvoll oder wirksam in jeder Organisation, ja. Ich hätte auch gern das Geheimrezept, ja. Aber nicht jede Organisation tickt gleich. Was wir übrigens immer gesagt bekommen, Frau von Bequist, wir ticken ganz anders, aber wir hätten gern Tools, die die anderen auch haben. Und ich sage dann immer, wie geht sie das zusammen? Ja, also das kann ja nicht funktionieren. Wir sind anders, aber wollen gleich funktionieren.
Bei uns heißt es, das ist eine super Sache, aber bei uns geht das nicht.
Ist auch eine Möglichkeit.
Darf ich nur eine Anmerkung machen zu diesen Tools oder High-Performance-Culture und so weiter, diese Sachen? Ich glaube, wenn man die Nachhaltigkeit ernst nimmt und das verfolgt so, dann kommt man nicht darum herum, dass man das so, dass man so vorgeht. Ja. Weil sonst biegt man einmal links, einmal rechts ab oder das kann so nicht funktionieren.
Ja. Sehe ich auch so.
Kurzfristig schon, ja?
Ja, kurzfristig kann man abzweigen, aber langfristig gesehen, und da geht es ja um Kulturarbeit, ja, das ist ja langfristig gesehen, wir haben natürlich Quick Wins, ja, spätestens nach 3 Monaten, Aber faktisch ist langfristig es zu sehen, was bewegt sich im Mindset, wie verändern sich die mit das Miteinander. Ja, vor kurzem einer gesagt, es ist ein Wahnsinn, jetzt arbeiten wir seit 3 Monaten zusammen und wir haben ganz ein anderes Miteinander, wir haben ganz eine andere Leichtigkeit, Offenheit und, was in der Branche nicht üblich ist. Ja. Und ich habe gesagt, ja, beim Reden kommt man Leute zusammen, gell? Wenn man sich einmal kümmert darum, wie man miteinander arbeitet, eben diese 8 Punkte, dann wird es immer einfacher. Ja. Zum Abschluss eine persönliche Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High-Performance?
Das ist ganz einfach. Tun.
Sehr gut.
Aber einen Satz trotzdem nur vielleicht ein bisschen erweitern. Ich sage das immer wieder. Ich habe lieber die zweitbeste Lösung gut umgesetzt, als ewig über die beste Lösung zu diskutieren.
Super Aussage. Super. Bringt so auf den Punkt. Ich danke dir, Günther, für das Gespräch. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dich wiederzusehen, auch in euren Räumlichkeiten zu sein, die wirklich genial sind. Wir sind somit am Abschluss des Gespräches. Danke dir.
Ich bedanke mich auch. Also bei dir, Anke, für das Gespräch. Es war für mich wieder einmal gut, hier ein paar Mal in die Tiefe zu gehen. Ja. Merkt man wieder, aha, da kommt man wieder mal was nachschauen. Und freut mich, ja, wenn es den Zuhörern gefällt. Ja. Danke.
Danke dir. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt? Dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check, die Kurzversion, an, direkt unter office@bqs.at. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst ein Ergebnis bereits nach einigen Minuten, spätestens im E-Mail. Account und findest dort ein paar Ansätze, wo die Felder sind von den 8 Feldern und wo du vielleicht ansetzen kannst. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch, wo wir uns austauschen und über diese 8 Säulen noch sprechen können. Du möchtest uns Feedback geben, gerne via LinkedIn. Auch hier schreibe ich sehr viel über das Thema der High Performance und unsere Erfahrungen oder per E-Mail an office@bqs.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bqs.at.